Da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück an alle treuen ZuhörerInnen unseres feinen, kleinen feinen Bälze-Podcasts. Ja, der Band für einsame Herzen und Trinker. Ich hoffe, ihr seid am Funky. Funky, Funky, das wird auf jeden Fall schon mal vorwegnehmend ein kleines Schlagwort dieser Sendung in gewisser Weise. Wir haben beim letzten Mal das Jahr 1996 ja noch so angeteasert, hatten es eröffnet sozusagen und da auch direkt über diesen großen Umzug gesprochen nach Kassel in gewisser Weise. Also jetzt nicht wohnungstechnisch, das vielleicht auch, wobei die, glaube ich, zu der Zeit da schon alle gewohnt haben. Bis auf Pogo, ich glaube, der soll nie in Kassel gewohnt haben, meine ich.
Habe ich auch mal gehört.
Dass der irgendwie immer da bei Eschwege irgendwo auch so in so alternativen, wie nennt man das, Kommune? Nee, nicht Kommune. Also so WG-Häuser irgendwie auf dem Land, irgendwie sowas in der Art habe ich im Kopf. Ja, aber sonst ist der Großteil der Band, der harte Kern, irgendwie mittlerweile schon in Kassel wohnhaft und nun haben sie eben auch ihr eigenes Studio dort, eigene Firma, die Bälze GbR mit, wir hatten drüber gesprochen, Fanclub, Verwaltung, Merchandise, Verwaltung und ja, Management sowieso, alles unter einem Dach mit Büros, mit Studio, mit quasi Equipment auch immer parat, weil ja da eben auch so ein Laden mit drin ist, wo der Rap sich dann seinen Kabel austauschen kann und so. Und das ist alles irgendwie ganz muckelig und alle fühlen sich da ganz wohl. Das gilt auch für Merten mit seinem Studio und irgendwie haben sie da jetzt so ihre Base. Und das heißt, wir haben natürlich das nächste Album, was produziert wird in diesem Jahr 1996. Ja, was, wie wir alle wissen, die Kicks and Chicks sein wird, eben auch in Kassel aufgenommen und nicht mehr in Berlin. Man spart sich also Studiokosten, Aufenthalts- und Reisekosten, aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, denn wir sind noch nicht im Mai. Im Mai wird das Album aufgenommen, sondern wir sind quasi noch am Anfang des Jahres und steigen mal direkt mit einem Abschied ein. Ihr erinnert euch wahrscheinlich noch an Arne. Arne haben wir schon zu hören bekommen in den etwas früheren Sendungen, ist jetzt schon wieder ein bisschen länger her. Ein sehr, sehr guter Freund von Klube und Zimbel, die sich 1986 kennengelernt haben in Eschwege in irgendeinem Billardschuppen oder in der Spilo, weiß ich nicht mehr, irgendwie sowas. Und seitdem tatsächlich recht unzertrennlich waren. Also Klube hat es ja auch dieses Verhältnis irgendwie so als Dreigestirn oder Dreiergespann bezeichnet. Also das war eben ein Mensch oder ist ein Mensch, der sehr viel mit den Bälze zu tun hatte und die tatsächlich 10 Jahre lang, denn wir haben jetzt 96, mit der Band unterwegs ist. Also Maskottchen, bester Kumpel, ich weiß nicht, alles Mögliche vereint in einer Person. Arne ist seit 86 tatsächlich mit den Bälze unterwegs und ist immer dabei, pennt mit im Hotel, ist einfach, ja, wie so ein inoffizielles Mitglied, steht auch oft am Merchstand und wird dem einen oder anderen, der ihn nicht sowieso schon eben aus Eschweger Zeiten kannte, vielleicht dann auch begegnet sein. Jetzt ist aber für Arne tatsächlich das Ende der Reise mit den Bälze gekommen und wir hören mal, was Klube dazu sagt.
Arne ist dann irgendwann, als es wirklich, das weiß er aber selber, der hat sich auch ein bisschen selber versaut, der Arne, als es dann richtig professionell wurde und das Merch und alles mitgefahren ist und Nightliner und hier und da und sonst was und der Arne hat zum Beispiel mal ab und zu mal unsere Shirts verkauft. Na, und dann ist der Bernie angekommen und hat gesagt, ja, wo ist denn das Geld? Sagt der Arne, ja, ich habe ein bisschen Daub gekriegt dafür, weißt du. Und irgendwann, ne, Arne, weißt du doch, ne? Punch Cup zum Beispiel. Ja. Ja, wo ist denn die Knete? Ja, ich habe hier ein dickes Pins, habe ich gekriegt, weißt du, und hat das Zeug verschenkt und hier und da. Und fand das halt einfach total cool. Und dann hat der Bernie irgendwann gesagt, du Arne, so funktioniert es nicht. Wir müssen hier ein bisschen exakter abfahren. Ein bisschen
Ernsthaftigkeit reinbringen. Aber das war auch nicht, das war gar nicht so oft, wie sich das jetzt vielleicht anhört, das war ein paar Mal. Und Pogo hat auch immer gerne mal T-Shirts verschenkt. Und kam dann irgendwie zum T-Shirt stand und hat dann immer irgendwie, hier Arne, ich nehme mir mal eins raus. Weil mich für irgendwelche Mädels, und dann hat er dann auch mal gerne mal 5 genommen statt 1. Und hat die dann verschenkt halt. Und ich
konnte. Dann die Bilanz zurechtrechnen.
Ja, ich habe, das war dann immer schwer manchmal.
Bisschen exakter abhalten, das ist jetzt eben die Bates GbR und man hat einen Major-Label-Vertrag und es ist alles nicht mehr ganz so unverbindlich, wie es in den vielen, vielen Jahren der Jugendzentrumsbespielung des Landes irgendwie abgelaufen ist. Ja, und Bernie haben wir natürlich auch nochmal drauf angesprochen.
Arne ist ja ganz am Anfang dabei gewesen, der hat dazugehört, der war immer da. Mhm. Ja, aber das war auch, als es professioneller wurde, waren halt auch bestimmte Freunde halt auch nicht mehr da. Mhm. Weil plötzlich auch die Band den Anspruch hatte, dass alle, die irgendeinen Job machen, auch irgendwie eine Professionalität an den Tag legen. Und das war, als Arne damit dabei war am Anfang, ja, muss man halt hinterher das Merchandising immer nochmal nachzählen. Und gucken, ob noch alles da ist. So war es halt eher. Aber das ist ja nicht schlimm gewesen. Das hat ja auch was Positives, dass die Band natürlich ihre Kumpels dann weiterhin dabei hatte.
Kumpels mit dabei hatte, haben wir auch immer mal wieder drüber gesprochen. Wir erinnern an Alexander Lieberknecht, aber auch in der letzten Sendung Frank Handschuhmacher mal gehört, einen Freund von Rap. Und da werden wir vielleicht auch immer mal wieder nochmal drauf eingehen. Zunächst hüpfen wir mal konkret in den Februar 1996, denn da ist direkt ein richtig großer Termin sozusagen für die Jungs im Kalender eingetragen. Da gab es ja jetzt schon so ein paar von, wir waren schon in Mainz im ZDF-Mediadrom und sowieso in Amerika seit Billie Jean ist natürlich alles ein bisschen größer geworden. Regelmäßig zu Gast bei Stefan Raab, Heike Makatsch und Co. Das Fernsehen war in Eschwege, also es ist die große Hochzeit der Bates, wobei wir uns jetzt fast schon so langsam so ein bisschen dem Ende dieser mittleren Phase, wie wir sie ja genannt haben, nähern. Aber noch sind wir im Februar des Jahres und da findet die Bravo Super Show 96 statt. Ein großes Konzert in Stuttgart in der Hans-Martin-Schleyer-Halle vor tatsächlich 13.000 Zuschauern. Bah. Wenn man das jetzt nochmal so ein bisschen vergleicht mit den Anfangszeiten, mit irgendwelchen Konzerten vor teilweise auch mal einfach nur 10 Leuten, ne? Das klar ist irgendwie natürlich fast so ein bisschen die Story jeder längeren Bandgeschichte, aber ja, finde ich, darf man sich doch ab und zu schon mal vor Augen halten. Also 13.000 Leute sind schon eine Menge. Weißt du, was war so dein größter, wo du gesagt hast, kannst du dich erinnern?
Du meinst jetzt in meiner Band, was an Leuten da war?
Ja.
Also,
also egal mit welcher Band, da gab es ja einige.
Oder? Nee, ich glaube, ja, so nicht mehr als 200 oder 250. Also jetzt okay. Nur, wenn man jetzt irgendwie also richtige Konzerte gespielt hat, jetzt nicht wie, das, ich meine, man darf ja nicht vergessen, die Bravo Super Show ist ja sowas wie ein Festival. Also da kommen ja nicht nur Leute für die Bates oder kamen Leute für die Bates, sondern ja auch für andere Bands. So.
Ja, klar.
Aber es ist trotzdem natürlich riesig. 13.000, ja. Würde ich mal bitte, wie riesig. Das ist riesengroß.
Ja, riesengroß. Wahnsinn, ne?
Ja.
Ja, also das wird für die Bates auch immer noch, denke ich, irgendwie was Besonderes gewesen sein, allein von der Menge der Leute und klar, Fernsehübertragung, ich glaube, sie haben es ziemlich gehasst, aber gehörte halt zum Job dazu und tatsächlich rankt sich ja auch so ein bisschen um diese Bravo Super Show 96 ein bisschen so die Gerüchteküche oder beziehungsweise es gibt da so ein paar Anekdoten am Rand, die vor allem auch von Rap transportiert wurden, da ja, werden wir ihn gleich natürlich auch nochmal zu hören, so ein bisschen Background können wir ja schon mal erzählen. Also tatsächlich sollen neben der Kelly Family die Bates die einzige Band gewesen sein, die da live spielte. Man muss aber irgendwie auch sagen, dass das wahrscheinlich seine guten Gründe hatte, denn Rap hat das immer so ein bisschen betont als, sagen wir mal, positives Alleinstellungsmerkmal der Bates in dem Fall und dann entsprechend auch der Kelly Family. Lassen wir das einfach mal so stehen, es sei denn, du hast da irgendwie Fachkenntnisse, du bist ja schließlich auch ein Mensch vom Fernsehen.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es eher auch was damit zu tun hat, der gewissen Umbaupausen.
Ja.
Also wenn kein Instrumentarium aufgebaut werden muss, sondern einfach nur die mit ihren Instrumenten auf die Bühne latschen und dann Playback spielen, ist es natürlich viel weniger Aufwand, als wenn eine komplette Band ihr ganzes Geschissel abbauen muss. Der Sound muss umgestellt werden auf die Band, die dann spielt. Und es ist natürlich auch ein kompletter logistischer Aufwand, beziehungsweise zeitlicher und logistischer Aufwand, denn alles muss vorher ja einmal gesoundcheckt werden. Wenn du jetzt da 12 Acts irgendwie spielen hast, müssen 12 Acts Soundcheck machen. Mhm. Und wer schon mal bei so einem Konzert mit dabei war oder wie bei mir jetzt auch, also wenn du irgendwo hinkommst und machst einen Soundcheck, sag ich mal, das dauert.
Ja.
Das dauert. Und dann sagt der eine, ja, das geht aber so nicht, dann höre ich mich nicht, dann hört der andere sich nicht, das dauert dann auch länger, das verzieht sich dann alles. Kannst du bei einer Fernsehshow eigentlich gar nicht machen. Fernsehgarten oder sowas ist ja auch das beste Beispiel dafür, die machen das ja immer noch seit 95 Jahren. Also das ist ja eigentlich gar nicht möglich. Dann Gesang irgendwie einzudingsen, okay, das kannst du machen, aber ein komplettes Instrumentarium von einer Band, eigentlich, glaube ich, zeitlich gar nicht machbar. Deswegen...
Ich denke auch, das wird auch gewisse Gründe gegeben haben, dass eben da nur zwei Bands dann tatsächlich live gespielt haben. Soll das jetzt irgendwie Sound- oder Orga-technisch irgendwie Sinn gemacht haben oder weil man einfach eine Auswahl treffen musste, weil du ja, wie du gerade sagtest, ne, irgendwie das alles organisieren musst mit dem Soundcheck und so, hat man sich vielleicht zwei Bands rausgesucht, die dann live spielen sollten und der Rest halt Playback, wie auch immer. Soll wohl so gewesen sein, das nur am Rande. Und tatsächlich gibt es eben diese Story, dass dann im Backstage-Raum der Bates auf einmal Angelo Kelly stand mit Pogo zusammen. Die hatten sich da irgendwie auf dem Flur schon getroffen und Pogo wurde gefragt, warum die Bates die Kelly-Family hassen würde. Das wurde wohl irgendwie so verbreitet von der, ich sag jetzt mal, Regenbogenpresse, da das so auch ins Bild passte, ne? So Punkband, die halt so eine Hippie-Band hasst irgendwie. Das war zumindest Raps Eindruck, aber tatsächlich war das natürlich nicht der Fall. Also es wird denen recht egal gewesen sein. Man ist da ja natürlich auch irgendwie in gewisser Weise dann kollegial zusammen bei so einer Veranstaltung. Aber die Kelly Family war wohl die einzige Band, die zu den Bates überhaupt da Kontakt gesucht hatte. Ansonsten saß man da wohl recht allein auf weiter Flur in dieser neuen Umgebung des Fernsehens und der Bravo Super Show. Die in Anführungsstrichen Punk-Kollegen der Toten Hosen, die sahen da eher wohl so ein bisschen Konkurrenz auf sie zukommen, was, glaube ich, zu der Zeit vielleicht gar nicht mal so verkehrt war vom Eindruck. Mhm. Und wir hören jetzt mal, was Rap dazu sagen hat.
Oh, da kommt übrigens meine Abneigung gegenüber den Toten Hosen her. Die Kelly Family und wir waren die einzigen Bands, die live gespielt haben und keinen Illusionen hingeben. Wir waren wirklich die beiden einzigen, die live gespielt haben. Es gibt sicherlich bei den Pop-Acts gibt's welche, gut, da singen die live und es kommt auch ein Playback. Toten Hosen haben nicht live gespielt. Ist jetzt aber auch nicht das Problem, das ist ja gang und gäbe auch in dem Genre. Aber danach gab es noch eine After-Show-Party. Und das fand ich dann immer so, da hatte ich das Gefühl, Toten Hosen konnten nicht unterscheiden zwischen einer Party, zumindest nicht Campino oder so und so nicht, zwischen einer Party und ich muss jetzt unbedingt jede Kamera suchen, wie irgendwelche Amerikaner, die zeigen wollen, ey, guck mal, ich war auch da, weißt du, so irgendwie diese Nummer. Und dann musste ich mir zum einen von Kuddel, heißt der so, der Gitarrist, musste ich anhören, ist das denn nicht langweilig, immer diese drei Akkorde? Stimmte nicht, es waren fünf. Und Soli, und ich meine, ich spreche ihn ja auch nicht an und frage, ist es nicht langweilig, immer dieselben Lieder mit diesen blöden, dahingekreischten Prolo-Chören da zu singen? Habe ich aber nicht gemacht. Ich fand es einfach nur blöd, ich bin da weggegangen. Der einzig Coole war der Drummer, der leider dann irgendwann auch verstorben ist. Dann war halt auch noch auf der Toilette, war so eine Dings mit Campino, wo er auf Kluge zugekommen ist und sagte, so nach dem Motto, wir müssen jetzt was zerstören, ne? Ich lass mal den jüngeren Bands den Vortritt. Und dann sagte Kluge, ich glaube, ich bin ein bisschen älter als du oder mindestens genauso alt, bitte. Du hast mehr Geld. Ne? Also ich meine, so ein Klischee-Ding, wenn das spontan passiert, ist es super, aber da muss man nicht. Und die Hosen, die du hast.
So, ja, also wie gesagt, Rap hat da deutliche Eindrücke von mitgenommen von dieser Bravo Supershow 1996, Abneigung gegen die Toten Hosen. Da haben wir tatsächlich ja auch ganz am Anfang der Sendung schon mal drüber gesprochen, dass er da irgendwie, wo es um, so ein bisschen Solidarität im Punkrock oder eben das Gegenteil ging, da die Hosen als Negativbeispiel hatte. Wir werden tatsächlich auch noch mal eine weitere etwas nicht so schöne oder wie soll ich sagen, zumindest aus Sicht der Bates, nicht ganz so schöne Situation später mit den Toten Hosen noch mal hören, im Jahr 1998 dann allerdings erst, 97 oder 98, bin mir nicht ganz sicher. Wird mir das Skript dann aber sagen, wenn es soweit ist. Für den Moment, ich meine, Toten Hosen, riesengroß natürlich heutzutage. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Aber da scheiden sich ja auch die Geister. Ich kenne viele Stimmen, die Campino tatsächlich als recht arrogant und unangenehm empfinden oder wahrnehmen. Ich kenne auch ganz andere Stimmen, die sagen, das ist ein super Typ, der ist total nett. Und stimmt nicht, ne? Also das habe ich zumindest schon ganz unterschiedliche Sachen. Ich weiß nicht, kenne ihn natürlich nicht persönlich. Ich weiß nicht, ob du da jemals irgendwie Begegnungen hattest. Lassen wir so stehen, aber klar, 1996 sind die Bats, die Bats, get the Bats, die Bats, okay, aus Schweden, sind die Bats natürlich oben auf und mit dabei und in der Bravo eben neben den Hosen und den Ärzten und diesen ganzen Bands, eben auch der Kelly Family. Ansonsten ist es recht mau in Anführungsstrichen im Frühjahr oder Februar ist ja fast noch Winter. Es gibt eigentlich bis auf ein Geheimkonzert in Kassel im Schacht, habe ich mir sagen lassen, was aber wohl auch schon 1998 geschlossen wurde. Kennst du das?
Nee, aber habe ich mal gehört früher.
Ja, also da gibt's halt da im Frühjahr irgendwie so eine kleine Frühjahrstour. Die Band hat aber eigentlich nicht wirklich Zeit zu dieser Zeit, weil sie ja eben ihr neues Album aufnehmen muss und das eben zum ersten Mal im eigenen Studio. Andini, über den wir auch schon gesprochen haben, Andi Jung, immer noch übrigens, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, tätig im Vielklangstudio in Berlin. Letztens noch die aktuelle Schließmuskelscheibe irgendwie abgemischt oder wie sagt man's. Also den gibt's immer noch. David als erneut sozusagen als Toningenieur verpflichtet und im Mai ist es dann soweit, kann dann die Kicks and Chicks im Vielklangstudio abgemischt werden. Also man nimmt alles in zu Hause in Kassel auf, lässt es aber in Berlin abmischen. So, und dann, ja, dadurch, dass wir jetzt einen relativ überschaubaren Frühling hatten, wird es aber umso intensiver, sobald der Sommer beginnt und da beginnt er natürlich mit der Festivalsaison, die mittlerweile auch aufgeteilt ist in mehrere Abschnitte. Ja, beginn mal mit dem Teil 1 der Festivalsaison 1996, bitte.
Ich?
Ja.
Ach ja, mach ich
das. Sollen wir machen. Bisschen arbeiten für dein Geld.
Ach, das Geld. Ach ja, stimmt. Da wollte ich auch nochmal drauf zurück. Aber das machen wir am Ende. Also es beginnt am 1.6. mit einem Doppelauftritt, wie man das so sagt. Das ist richtig krass. 1.6.96 in Rendsburg beim Super Crash Festival spielen sie nachmittags mit Motorhead. Unfassbar. So gegen 16 Uhr. Ja. Und spielen am selben Tag in Hannover. Ich kenne jetzt die Entfernung zwischen Rendsburg und Hannover nicht, aber es ist schon ein Stück. Da spielen sie in Hannover das Bad Festival oder das Bad Festival?
Bad. Ich glaube Bad. Es war, glaube ich, ist ein ehemaliges Schwimmbad, glaube ich.
So, ein ehemaliges. Ja. Okay, dann ist es das Bad Festival mit Fool's Garden. Wer kennt sie nicht? Headliner.
Zu der Zeit.
Oh Gott, fürchterlich. Headliner waren die Bates um 20 Uhr. Mhm. Und zwischen diesen Auftrittsorten, also daher denke ich, ist es schon ein Stück entfernt, fliegen sie mit einem einmotorigen Flugzeug und der Pilot ist ein Freund von Bernie. Ach, diese Vetternwirtschaft, nicht schlecht, ey. Das musst du auch erstmal, das kostet ja auch alles Geld und so. Ja. Krass, dass man das so mitmacht, ist natürlich geil. Ich meine, als Headliner zu spielen, ist natürlich auch nochmal eine große Sache.
Entschuldigung, ich habe heute Nachmittag mit Motorhead gespielt und bin jetzt hier im Flugzeug zu meinem Headliner-Auftritt, wo auch noch Fool's Garden, also egal wie die jetzt sind, ne, zu der Zeit ist es ja auch ein total beliebter Act irgendwie. Ja, das finde ich schon krass. Das hat
ja,
schon
so wie das jetzt, wo du sagst, ist das natürlich nochmal, stimmt, ist das mit Nachdruck um einiges fetter. Krass, ja.
Ich vermute Rendsburg irgendwie in Bayern intuitiv.
Hätte ich jetzt auch gedacht. Ja, so Baden-Württemberg, Bayern, irgendwo da unten. Es sei uns verziehen.
Apropos, wo wir ganz kurz muss ich reingrätschen, weil wir das, sonst machen wir das ja immer am Anfang, Kategorie Fehlerbehebung. Das wäre jetzt diesmal vielleicht ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber wir haben einen Fehler begangen. Das haben mich einheimische Leute mal wieder
darauf hingewiesen. Indigene Bevölkerung.
Ja. In diesem Fall von oder aus Dietzlaken. Da haben die Bates nämlich im Jägerhof gespielt und ich habe den Jägershof daraus gemacht. Also ich habe da ein S reingeschmuggelt. Was dann
unverzeihlich. Unverzeihlich.
Ich sage jetzt auch immer nur noch Jägerschnitzel oder so. Es tut mir leid. Grüße nach Dienstlaken. So, weiter geht's.
Ja, also das war ja beides am 1.6. Davon muss man sich wahrscheinlich erstmal erholen, weil der nächste.
Denke ich auch.
Denke, der nächste Festivalauftritt ist dann fast eine Woche später, am 7.6. in Leipzig. Beim Stadt- und Medienfest. Den Tag darauf, am 8.6. spielen sie in Bingen. Nicht, weil es ausgefallen ist.
Genau.
Oh Gott, sie ist jetzt erst. Am 9.6. dann in Köln. Schön. Fühlinger See heißt das übrigens. Sehr schön da. Mit den Ärzten, den Fantastischen Vier und Chainsaw Hollies. Die kenne ich allerdings nicht. Sagt mir gar nichts.
Hollies steht da auch, aber.
Ach, ja, die Hollies, natürlich.
Ärzte und Fanta 4 zu der Zeit natürlich.
Sagt mir auch nichts.
Never heard of that motherfucker.
Krass. Also auf jeden Fall eine große Nummer. Ja, so.
Ja, Riesenfestival auch. Also werden sich bestimmt einige Kölner dran erinnern.
Dann ist wieder ziemlich lange Pause zwischen dem 9.6., dann der 21.6. in Hattingen. In der Gebläsehalle ist es auch ein kleines Festival. Am 22.6. dann in Dresden beim Midsommar Festival. Und am 23.6. in Herford beim Kick-Festival mit den großartigen Yeti-Girls, der großartigen Terrorgruppe und den noch großartigen abstürzenden Brieftauben. Großartig, was ist das denn für ein Festival gewesen?
Ja, mega Line-Up.
Mega
Line-Up. Wir können ja den Flyer dazu, habe ich auf jeden Fall, auch digital, den können wir ja mal posten dann als Anlass zu der Sendung.
Großartig.
Das ist natürlich schon ziemlich fantastisch und geht natürlich wieder so ein bisschen jetzt Kelly Family war jetzt so das harte Kontrastprogramm im Februar.
Motorhead.
Ja, Motorhead dazwischen. Und dann, wie bei so einer Milchschnitte, jetzt der äußere Deckel, Terrorgruppe, Brieftauben. Da geht's natürlich wieder so ein bisschen, geht's natürlich wieder in die Punk-Ecke. Ja, das ist natürlich fantastisch. Und da haben wir natürlich auch ein bisschen mehr drüber wissen wollen, über diesen 23.06. in Herford. Und da haben wir die erste Stimme vom Beppo.
Sehr schön in Erinnerung habe ich noch das Festival im Kick in Herford. Da haben die mit der Terrorgruppe, mit den Yeti Girls und mit den abstürzenden Briefdauern gespielt. Und das war also auch eine richtig, richtig schöne Party. Da war auch wieder ein sehr punklastiges Publikum zur Abwechslung mal wieder. Das hatten die da ja nicht mehr so.
Eine Erinnerung von Beppo, dass es eine richtig schöne Party war, das glauben wir gerne. Und die nächste Stimme schmeißen wir euch direkt hinterher.
Da hat mein Herz geblutet. Also das war so ganz enger, also nicht Backstage-Bereich, sondern hinter der Bühne, der Umbaubereich sozusagen. Ja, aber es war alles ganz eng. Und während die Band gespielt hat davor, hat natürlich der Backliner schon mal die Gitarren klar gemacht. Archie hatte auch noch eine ganz wertvolle, so eine, ich glaube, eine Gibson auf jeden Fall. Ich glaube, es war eine Les Paul. Und da hat der Backliner, der hatte so, sowas darf man eigentlich gar nicht verkaufen. Ich verstehe es nicht. Der Designer, der gehört auch lebenslanges Berufsverbot. Das war eine gute Idee, aber scheiße. So ein Gitarrenständer, wo du von vorne und von hinten die Gitarre reinstellen kannst. Und da hat der Backliner die eine Gitarre fertig gemacht. An dem konnte man auch nicht ankreiden. Reingestellt. Und dann hat er, das war die Les Paul, die hat er fertig gemacht, gestimmt und alles da reingestellt. Dann hat er eine andere Gitarre von der anderen Seite und dann hat er so einen leichten Titsch drauf gegeben. Und da ist die langsam, ich war auch so 2 Meter entfernt, sonst ich hätte es nicht geschafft. Langsam ist die umgekippt, der hat das auch nicht gesehen, die stand mit dem Rücken da. Patsch! Umgefallen das Ding. Ich habe es auch schon gleich gehört, blopp. Und da war der Hals bis zur Hälfte eingerissen. Also weil Les Paul hat eine ziemlich große Kopfplatte. Und, na, es war nicht gut. Da kann ich mich noch super dran erinnern. Nein, das Konzert war auch okay.
Naja, das Konzert war auch okay.
Ja, ouch, das tut natürlich weh. Sascha gerade im Off schön gesagt, dass es ihm das auch schon mal passiert ist. Also du kannst es gut nachvollziehen. War auch eine Les Paul, die dir ja, da kaputt gegangen ist.
War eine Les Paul, ja.
Übel, übel, übel.
Blutet einem das Herz.
Ja, also das sind dann auch manchmal so die Erinnerungen, die da zurückbleiben. Naja, das Konzert war auch okay. Da scheint nicht ganz so viel bei Rap hängen geblieben zu sein. Kann ich aber auch verstehen. Die haben so viele Konzerte gespielt. Ja. Das verschwimmt natürlich irgendwie. Aber sowas ist dann wieder was Außergewöhnliches. Und da hat er sich natürlich als Gitarrist dran erinnert. Ja, und wer waren denn die Yeti Girls? Ich glaube, Premiere jetzt, ne, für Jessica?
Ich glaube, ja.
Ich glaube auch. Wir haben schon ab und zu mal über ihn gesprochen, Jessica Yeti. Haben wir Gott sei Dank auch interviewen können. Ich erinnere mich sehr lebhaft an meinen Berlin-Trip, den ich aus dem Ruhrgebiet an einem Tag wohlgemerkt zurückgelegt habe.
Aufopfern, kann man nur sagen.
1200 Kilometer an einem Tag. Das war anstrengend, aber es hat sich gelohnt. Es war ein super Interview und ich erinnere mich sehr gerne an das Gespräch zurück mit Jessica Yeti und Klaus Kornfield natürlich. Genau, und jetzt haben wir uns gedacht, anstatt dass wir irgendwie darüber quatschen, wer die Yeti Girls sind, ist ja natürlich klar, lassen wir jemanden von denen selbst das erzählen. Bitteschön.
Yeti Girls, heute würde man sagen eine Power-Pop-Band, damals haben wir Punkrock gesagt, was wahrscheinlich so identisch ist. Auch eine Band, die am Anfang sehr freigeistig war, die alles mögliche Input verarbeitet hat. Wir haben echt, wir haben sogar gerappt, glaube ich, teilweise. Wir haben aber auch... Wir waren sehr freigeistig und haben Musik gemacht, im Grunde genommen Popmusik gemacht mit harten Gitarren. Und das ist das, wie man Indie-Rock definieren würde. Das ist auch das, wie man Punkrock definieren würde. Da würde man eigentlich fast jede Musik, die irgendwie mit Gitarren getrieben ist, würde man so definieren. Ich nenne das im Nachhinein mal Powerpop. Du hast eben gesagt, divers. Die Yeti Girls, obwohl wir jetzt einen Punkrock-Hintergrund hatten, war zum Beispiel eine Band, wo wahnsinnig viele Mädchen auf Konzerten waren, nicht in der Band, aber die Yeti Girls hießen ja Yeti Girls, von daher waren sie auch, aber das waren ja alles Männer, waren wir auch irgendwie divers.
Ja, Powerpop, ich finde, wir sollten mal ganz kurz reinhören, wie die Yeti Girls klingen, klingen fantastisch.
Yeti Girls are boring!
So, nachdem wir jetzt die wunderbaren Yeti Girls, ihr merkt, wir sind große Fans, aber ich bin auch sehr großer Terrorgruppe-Fan. Da bin ich auch nach Berlin gefahren zum Abschlusskonzert.
Ah, ja.
Auch schon wieder ein paar Jahre her. Aber egal, es geht natürlich noch ein bisschen weiter. Wir haben noch ein paar Termine von diesem ersten Teil der Festivalsaison. Nämlich den 28.06., da spielen sie dann in Nördlingen bei Das Zelt Festival. Den 29.06. in Kevela auf dem Festival. Und am 30.06. dann in Koblenz auf dem Wake Me Up. Nee, nicht Wake Me Up, nur Wake Up Festival.
Before you go, go.
Mitten in dieser Festivalsaison, also wir erinnern uns, dass wir da gerade ein paar Lücken drin hatten, ne, wo du so schön sagtest, da werden sich wohl erstmal ein paar Tage erholt haben nach dem Motorhead und Headliner und Flugzeug und so. Mhm. Möglicherweise in dieser einen Woche oder aber auch zwischen dem 9.6. und dem 21.6., wo ja auch ein bisschen Zeit war, da findet der Videodreh statt zu Poor Boy und It's Getting Dark. So wie die Festivalsaison mit einem Doppelkonzert an einem Tag sozusagen begonnen wurde, so machen sie jetzt auch einen Doppelvideodreh. Ja, man muss Zeit und Ressourcen sparen. Und das passiert dann Anfang Juli, also 30.06. Koblenz war jetzt der letzte Termin, direkt danach, zack, Anfang Juli, Doppelvideodreh. Man hat sich erneut für Doro entschieden, also für dieses Team aus Dohle-Schaal und Rossacher, diesem berühmten österreichischen Produzententeam, die eben auch schon Billie Jean gemacht hatten, beziehungsweise die Regisseure aus Billie Jean, einen Dirk Mainz und Toni Weiß aus Österreich, die also eine Vorliebe für Remakes von Filmklassikern haben, wie man unschwer erkennen kann in den Videos. Yeah. Die drehen das Ding in Wien diesmal, in einer alten Brauerei. Tag 1, Dreh der zweiten Single-Auskopplung, Poor Boy. Wie wir wissen, eine Coverversion von den wundervollen Lords. When I was born, you know, I couldn't speak and go. Ja, genau, umgesetzt, so eine alte Beat-Club-Sendung aus den 60ern, natürlich passend musikalisch zu dieser Coverversion. Ist sehr beliebt sozusagen bei Jugendlichen, wurde schwarz-weiß gedreht für eben diese Beat-Club-Atmosphäre, hat aber auch nur wenige Stunden gedauert. Dann Tag 2 wird die erste Single-Auskopplung gedreht, das ist It's Getting Dark. Da orientiert man sich so ein bisschen am Stil des Vampirfilms Lost Boys von 1987. Da werden dann tatsächlich so Gebissabdrücke genommen, um passgenaue Vampirzähne für die Vampirband zu erhalten. Die bekommen dann auch so diese Effektkontaktlinsen. Ich weiß nicht, ob ihr das vor Augen habt, das Video. Und es werden halt Spezialeffekte hinzugenommen. Es gibt da zum Beispiel dann so eine Szene, in der Zimbel die Vampirzähne erst wachsen und er sich sozusagen in den Vampir aktiv verwandelt. Also relativ aufwendig und kein Vergleich zu den Fedder-Videos aus der Anfangszeit, die natürlich auch ihren Charme haben. Aber das nur mal so, um das immer mal wieder so ein bisschen nebeneinander zu stellen, was in diesen wenigen Jahren sich verändert hat sozusagen. Dann geht es weiter in einem zweiten Block. Wir haben noch ein paar Termine. Sascha, hau mal raus.
7.7. spielen sie dann in Stavenhagen. Das ist Stavenhagen. Auf der Waldbühne das Tankhaus-Festival. 12.7. in Rottenburg ob der Tauber beim geliebten Taubertal Open Air. 19.7. in Bielerdorf Bleiach. Rock im
Bleichach.
Bleichach. Oh Gott, es tut mir leid für alle Bielerdorfer Bleiracher, dass ich das jetzt falsch gesagt habe. Ich möchte mich entschuldigen. 1.8. in Cottbus auf dem Bahnhof vor dem Olympiazug. Aha, sponsert von Radio Fritz. 2.8. dann in Kassel auf dem Schiff MS Deutschland auf der Fulda. Ist da nicht auch, ach ja, da steht es auch, das ist so quasi die Release-Party. Ich kann mich daran erinnern, dass wir da hin wollten und das aber dann gelassen haben.
Ach, wie schade.
Ja, da ist die Release-Party der Kicks and Chicks. Das heißt, die Kicks and Chicks ist quasi irgendwann in diesem Zeitraum irgendwann rausgekommen und man hat vorher dann quasi dann noch das erste Mal so die Release-Party gemacht. Ach, großartig. Toll.
Genau, also im Mai waren sie im Studio und oder beziehungsweise im Mai hat man es irgendwie abgeschickt nach Berlin zum Abmischen und Release ist dann am 2. August. Das heißt, die nächste Bates-Scheibe ist jetzt quasi draußen, die Kicks and Chicks, über die wir, haben in der letzten Sendung noch ein bisschen drüber gesprochen, am Ende der Sendung schon gehört haben oder von der wir schon gehört haben. Es ist natürlich ein anderer Produktionsprozess gewesen als in früheren Zeiten. Man muss sich ja immer vorstellen, die haben die No Name for the Baby und die Shake und auch noch die Psycho Junior dann irgendwie, wobei sie von der Psycho Junior eigentlich immer unterm Strich relativ wenig live gespielt haben, aber sagen wir mal, gerade die ersten beiden Platten, die haben die so viele Jahre so oft gespielt und das ist natürlich irgendwie ein anderes Ding als jetzt die Kicks and Chicks, die halt innerhalb von wenigen Wochen, Monaten irgendwie auch geschrieben werden musste erstmal und wo eben Zimbel und Klube vor lauter Erleben sozusagen ja kaum dazu kommen, mal ein bisschen Abstand von dem Erlebten zu nehmen und mal Songs zu schreiben. Das ist natürlich jetzt sehr anders. Man trifft sich eben morgens um 10 in irgendeinem verdammten Kellerstudio und muss auf Knopfdruck da irgendwas zu Papier bringen. Mhm. Und natürlich merkt man eben qualitativ, wir haben eben ja auch schon am Anfang drüber gesprochen, Sascha, du hast es ja auch schon gesagt, das Songwriting der Bates wird nicht unbedingt besser mit den Jahren. Klar, das ist natürlich eben auch dem geschuldet. Aber sie ist da und ich finde, sie ist eigentlich noch ein ziemlich geiles Album. Ich mag sie sehr gerne. Hatte ich keine großen Probleme mit warm zu werden. Sie ist natürlich wieder anders, aber wie auch schon so oft festgestellt, jedes Bates-Album klingt irgendwie anders und doch gleichzeitig irgendwie immer kohärent oder stimmig, weil eben, ich wiederhole so gerne diesen Versprecher, Stimbels Zimmer, eben dieser rote Faden ist. Ja, und die Kicks and Chicks startet sehr knallig, wie ich finde, mit Here We Go und hat generell Bums. Also ich finde, sie ist ein gutes Album. Ich mag sie. Wie siehst du das?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das der Ausstieg aus der Band. Also das Interesse hat danach komplett nachgelassen. Mhm. Ich sehe mich doch in meinem Jugendzimmer sitzen und wie ich das Booklet ausgepackt habe von der Kicks and Chicks, um erstmal so reinzugucken, was Fotos drin sind und bla 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 und so ein ganzes Gedöns. Und diese Texte, da sind ja auch ziemlich viele Lieder drauf. Da habe ich erst gedacht, okay, die Platte ist ziemlich lang. Nachdem ich die ersten paar Songs gehört habe, war klar, nein, die Platte ist nicht länger als alle anderen Platten. Die Songs sind halt nur saukurz. Und ich habe die Texte gelesen und nur gedacht, ja, okay, das sind ja wirklich immer nur vier Zeiler und ein Refrain und dann kommt vielleicht noch ein Vierzeiler und das war's. Das auch ohne, also für mich ohne jeglichen Inhalt, ohne irgendeine Message. Es war die Reime waren schlecht, also so Schulenglisch, es war alles, also runtergebrochen war es. Habe ich sofort gemerkt, das Ding ist wirklich ein Schnellschuss gewesen.
Ja.
Und wenn es kein Schnellschuss war, dann halt eine ziemlich unkreative Art und Weise, Songs zu schreiben. Die Songs an sich sind geil, die sind auch geil arrangiert, das finde ich auch, da hast du recht. Also die haben schon Wumms und die gehen auch gut ab und die, also so vom Hören mag ich die auch. Mhm. Ich glaube, was liegt viel daran, dass mein Musikgeschmack sich in den Mitte der 90er stark gewandelt hat und ich andere Sachen gehört habe und da waren die Texte dann schon krass anspruchsvoller und hatten auch eine Message und was zu sagen und waren super lang. Sei es Lagwagon, No Effects, Bad Religion und so ein Krams. Und dann hatte ich die Bates in der Hand und es war so, okay, boah. Und da ist halt nichts mehr. Das ist ja noch nicht mal heiße Luft. Und das hat mich, also mich hat's runtergezogen und danach war ich leider komplett raus.
Kann ich sehr gut verstehen. Und natürlich, wie gesagt, also für mich auch jetzt kein Vergleich zu den frühen Bates-Alben auf der einen Seite. Andererseits, sie macht halt für mich oder mir beim Hören Spaß. Also für mich ist es ein gutes Album, aber das ist jetzt nicht qualitativ, musikalisch oder textlich irgendwie gemeint, sondern einfach in dem Sinne, dass ich halt Spaß an der Platte habe. Aber natürlich, man hört die Unterschiede und ich würde das auch auf jeden Fall unterschreiben, was du sagst. Also klingt vielleicht ein bisschen widersprüchlich, aber es stimmt trotzdem beides. Also man merkt irgendwie den qualitativen Unterschied.
Ja.
Aber sie macht mir trotzdem Spaß.
Das ist gut.
Also so würde ich wahrscheinlich unterm Strich irgendwie stehen lassen. Kann das aber total gut nachvollziehen und glaube nach wie vor, dass es aber auch einen Riesenunterschied macht. Wir haben da, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, ob du eben das Ding 96 hörst und ob wir 1996 haben oder ob wir jetzt 2025 haben, ne? Und das alles aus dem Nachgang irgendwie betrachten.
Okay, da stimme ich dir zu.
Ja, was ist drauf? Wir wollen da jetzt nicht im Einzelnen alles durchkauen, aber wir haben ja gerade auch schon über zwei Songs gesprochen. Also Here We Go habe ich schon angesprochen, It's Getting Dark. Wir haben ja auch Poor Boy hier, die Single-Auskopplung gerade besprochen über die dem Videodreh. Aber auch Der Westen ist einsam zum Beispiel von Abwärts. Mhm. Ich habe aber letztens tatsächlich witzigerweise mit jemandem gesprochen, der das ganz furchtbar findet. Riesen-Bates-Fan. Nadine, liebe Grüße. Nadine, du weißt Bescheid. Mag es einfach überhaupt nicht, wenn sie es hört. Sollen wir es einspielen, Nadine? Nein, wir lassen es jetzt. Komm, wir sind nett. Ausnahmsweise sind wir mal nett. When Will I See You Again, zum Beispiel so ein Song, ne, wo man wahrscheinlich sich denkt, textlich ganz mager, ganz wenig, was darüber kommt. Ich liebe diesen Song. Ich muss mich leider outen.
Ich finde den Song aber auch gut.
Fantastisch. Mhm. Was haben wir da noch? Ich fliege gerade mal so drüber. On My Own mag ich auch sehr gerne. Finde ich auch toll. Ja, ansonsten sind da schon so ein paar Lieder drauf, die man irgendwie, ja, also I Hate to Go, auch so ein textlich ganz armer Song. All I Got to Say finde ich wieder ganz nett und ich liebe Driving Without Brakes. Der wird jetzt angespielt. 'Cause I'm driving without brakes. I may be too unsteady, you may be right. I may be too unsteady, you may be right, but I like driving without brakes. Yeah, you know what I mean. Driving without brakes, driving without brakes. Das ist sozusagen die Kicks and Chicks im Schnelldurchlauf. Wir haben jetzt nicht jeden einzelnen Song besprochen, wie wir das vielleicht teilweise bei anderen Alben gemacht haben, sprich Shake oder sprich auch Psycho Junior. Ihr merkt schon, dass unsere Herzen da auch etwas an anderen Bates-Platten hängen. Nichtsdestotrotz, ich bleib dabei, unterm Strich finde ich, es ist eine tolle Platte. Ich höre sie gerne, auch wenn man einfach quasi fairerweise und vernünftigerweise sagen muss, dass sie es einfach nicht mehr so drauf hat, wie frühere Bates-Alben. So, das würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen zu dem Album an sich. Ihr könnt uns natürlich gerne irgendwie sagen, was ihr von der Kicks and Chicks haltet, ob ihr sie heiß und innig liebt, ob ihr sie total kacke findet, ob es euch so geht wie Sascha, dass ihr die 1996 in der Hand hattet und gedacht habt, was zur Hölle ist das? Ja, sagt uns gerne Bescheid. Jedenfalls ist sie seit dem 2.8. draußen und wie du schon ganz richtig gesagt hast, es gibt diese Release-Party auf dem Wasser in Kassel auf dem Schiff MS Deutschland auf der Fulda. Und ja, da wird die große Veröffentlichungsparty gefeiert. Das ist vielleicht so ein bisschen, wenn du die Sex Pistols bei Wish bestellst, ne? Die haben ja auch auf der Themse ihre Release-Party gehabt. Dann bist du halt auf der Fulda in Kassel mit den Bates, ne? So, das Ganze ist natürlich, das wiederum steht, glaube ich, den Sex Pistols in nichts nach. Ein absolutes Punk-Saufgelage auf diesem Ausflugsdampfer. Schön inszeniert auch für Presse und Fans. Also da brauchte man sich nicht zurückhalten. Das sollte auch genauso aussehen, wie es wahrscheinlich auf jeder Party, wo die Bates waren, dann ausgesehen hat. Stellt man sich zumindest so vor. Und klassischerweise natürlich Ausklang in der Mutter. Das ist eine runde Sache.
Den Gästen hat der Abend jedenfalls gefallen, auch wenn eine Kollegin der Bates nach der stundenlangen Fahrt immer noch nicht genug hatte.
Ich finde es ganz gut, ich habe auch die Platte schon gehört, die fand ich auch ganz geil, aber live ist immer besser und ich fand, es war zu kurz und mein Lieblingsstück haben sie auch nicht gespielt. Das ist I'm Still Waiting.
Ja, und wir haben auch gehört, es soll sehr wild gewesen sein. Dulli zum Beispiel, damals selbst noch nicht Mitglied bei den Bates, wie wir wissen, aber schon im Dunstkreis der Band über seinen Bruder, ja auch der Drummer bei den Lost Lyrics ist und so weiter, hatte er ja Kontakt zur Band und kannte die da auch schon. Und der war da als Partygast und ich weiß noch, dass er mir erzählt hat, da hat sich auch jemand ein Bein gebrochen. Das muss eine ziemlich wilde Party auf jeden Fall gewesen sein. So, abgesehen davon noch ein paar Hard Facts vielleicht zur Kicks and Chicks. Wie gesagt, veröffentlicht August 96, hat tatsächlich Platz 10 der deutschen Albumcharts erreicht.
Oh, gar nicht schlecht.
Immerhin, ne? Top 10 Platzierung für ein Bates-Album. Mhm. Kann sich sehen lassen. Und die Besonderheit eben, erste Album im eigenen Studio, direkt neben dem Proberaum aufgenommen. Auch natürlich für die Bates eine coole Sache. Und tatsächlich ist Do You Care eins von Klubes Lieblingsliedern und ich finde es auch richtig, richtig schön. So, die Kicks and Chicks hat tatsächlich natürlich ein Marketingkonzept. Das ist nicht mehr einfach irgendein Kumpel, schmiert da irgendwas hin und zaubert das geilste Bates Albumcover aller Zeiten. Leider, sondern man braucht Marketingkonzepte. Und dann gibt's halt so doofe Sachen und das muss ich jetzt eigentlich nochmal betonen. Das gefällt mir an der Kicks and Chicks überhaupt nicht, das Layout oder die Gestaltung. ich finde dieses Messermädchen irgendwie, also die Idee, okay, es passt natürlich zu den Bates und diese Psycho-Geschichte und mit Hitchcock und so, aber irgendwie, also das passte wahrscheinlich auch zu 1996.
Ja. Nee. Yeah.
Aber so aus der Nachschau finde ich das ganz furchtbar.
Recht albern.
Und ich wollte dieses Merch auch nie haben. Also wenn in irgendwelchen Fangruppen was angeboten wird aus der Kicks and Chicks Zeit, bin ich nicht interessiert.
Ja, verbrennt halt.
Ansonsten total. Aber nee, also dieses Layout gefällt mir tatsächlich gar nicht. Auch diese Farbkombination finde ich recht hässlich, muss ich sagen. Aber gut, manche mögen es vielleicht auch recht gerne. Wir wollen da natürlich niemandem auf den Schlips treten. Es ist halt eben dieses Messermädchen im Comic-Stil als Layout und das ist auch so der Grundstein der ganzen Kampagne. Und man muss ja ganz ehrlich auch sagen, es entspricht mittlerweile so ein bisschen optisch dem Typus eines nicht unerheblichen Anteils der Fangemeinde, die über die Jahre hinweg nicht unweiblicher wurde, wollen wir mal sagen. Und natürlich recht jung ist und wahrscheinlich recht bauchfrei unterwegs ist und so. Und da wird natürlich dann umgekehrt auch wieder ein Schuh draus. Also über diese Kampagne fangen natürlich Fans dann auch an, sich entsprechend so ein bisschen zu stylen, denn sie wollen ja den Bates gefallen, wenn sie da in der ersten Reihe stehen.
Für die erste Reihe.
Also die Bates suchen über die Bravo das Bates Girl. Die Fans sollten Fotos von sich im Stil des Bates Girls schicken und die Gewinnerinnen würden dann auf ein Konzert eingeladen und dürfen mit den Bates auf der Bühne sogar singen. Die Resonanz ist einigermaßen überschaubar, aber es sind tatsächlich einige dabei, die dann auch ernstzunehmende Einsendungen hinterlassen und ja, erstmal wird das natürlich nach hinten geschoben ans Ende der Tour. Es läuft also diese Aktion sozusagen im Hintergrund. Die Bates spielen aber erstmal wieder ein bisschen live und zwar am 3.8. dann nach diesem, einen Tag später wohlgemerkt, auf diesem Punk-Gelager auf der Fulda, auf dem MS Deutschland-Schiff, geht es direkt weiter. Tag danach, 3.8. Stetten-Trochtelfingen, vielleicht sind sie ja mit dem Schiff dahin, ich weiß es nicht, das Hocket Open Air. Am 10.8. dann immerhin eine Woche Pause dazwischen. Wer weiß, was sie da wieder getan haben für Videodrehs oder sonstige Dinge. Mühlhausen, Go to East, Freilichtbühne am Rieseninger. Ich hoffe, ich habe auch das jetzt diesmal richtig ausgesprochen mit Sascha, wer war da alles dabei?
Ja,
nicht
schlimm. Ja, du meinst ich, der Dr. Ball, Lops und die Bates und The Kane und Fast for Cannibals.
Ja. Ah, ja, ich glaube, es war Inch the Bogdibbles. Ja, wir kommen mit Teufelsküche mit dieser Band. So, und dann vier Tage später ein Riesending nochmal. Und das ist jetzt wirklich, wir haben am Anfang der Sendung ja schon im Februar auf der Bravo Supershow 13.000 Leute gehabt und mit den Ohren geschlackert. Und jetzt spielen sie am 14.8. in Budapest auf der Donauinsel auf dem Islanda Festival. Ihr allergrößtes Konzert der kompletten Bandgeschichte mit sage und schreibe 30.000 Zuschauern.
Ach, Gänsehaut.
Mit unter anderem Sonic Youth, The Prodigy, Iggy Pop, The Stone Roses, Therapy, / Snake Pit, die Bates natürlich, den Levelers, also das war ein Riesending und da haben wir natürlich ein paar Eindrücke gesammelt, unter anderem von Merten.
Das hieß damals noch Pepsi Chiget Festival, das ist auf dieser Insel in der Donau. Gibt es ja immer noch das Festival und ja, war halt einfach irgendwie eine sehr beeindruckende Kulisse. Ne? Also das war, der ganze Ausflug war super. Also wir sind da halt angekommen und wir waren natürlich in so einem 6-Sterne-Plus-Kempinski-Hotel untergebracht, was auch damals nicht die Regel war. Also man hat da natürlich irgendwie, wenn man so Showcases für die Plattenfirma hatte oder sowas, dann haben die einen immer schon in irgendwelchen Luxushotels untergebracht, aber es war an sich nicht der Level, auf dem die Bates gewohnt haben. Ne? Da hat man einfach ganz normal irgendwie im Holiday Inn oder im Ibis gewohnt. Und da waren wir jetzt nur in diesem Kempinski untergebracht und es war herrlich. Also wir haben vorher, glaube ich, unten sogar noch gefragt, was es denn kostet, wenn man den Fernseher aus dem Fenster schmeißt. Einfach so aus Spaß. Und der Typ hinterm Tresen, der hat nicht mal gezuckt dabei, sondern hat einfach gesagt, das ist im Preis inbegriffen. Und das Festival war super. Ne? Man ist dann halt rübergefahren auf diese Insel und es war ein herrlicher Tag. Es war heiß, das weiß ich noch, es waren bestimmt 40 Grad, die Sonne hat geschienen und es wurden halt immer mehr Leute. Also es hat halt irgendwann standen die Leute halt, bis man nicht mehr gucken konnte und die haben da eine Show gespielt und die Leute fanden es super und das war ein guter Abriss, also das weiß ich noch. Da hat man gedacht, okay, das so könnte das immer sein. Ne? Das, da hat man auch gedacht, das könnte auch großen Spaß machen, wenn das Thema international mehr funktioniert.
Budapest, also wir hatten auch vorher noch Interviews auf Englisch und so. Das war auch mit eine neuere Erfahrung. Ging aber alles irgendwie ganz gut. Riesengelände. Und das war eine Riesenbühne. Den Abend vorher hat auf der Bühne Slash gespielt. Slash und Snake Pit. Oder wie heißt es, Snake Pit? Glaube ja. Und dann waren wir auf der Bühne und da war halt viel Wiese und Bäume hinten. Und dann sollten wir anfangen und haben wir angefangen und da waren wirklich, weiß nicht, 300 Leute. Ich dachte, naja, super, naja, interessiert sich keiner. Spiel, nach dem ersten Lied. Das hat sich gefüllt und gefüllt und gefüllt. Ne? Das ist ein riesen weitläufiges Gelände. Und dann war das, also wir hatten die Relation nicht, aber unser Mischer, der auch eher noch einen Durchblick von hinten mehr hatte, der war auch schon auf größeren Festivals, wir auch, aber so richtig groß. Und dann meinte er, waren mindestens 20, 25.000. Das hat sich so nach und nach gefüllt. Das war irgendwie ein komisches Gefühl, weil am Anfang spießt ja auch immer die Kracher und, ne, und gib ihm, ne? Und ja, da kam auch nichts von den Krachern zurück. Aber dann war es echt voll. Das war wirklich merkwürdige Situation.
Zwei Eindrücke von zwei Menschen, die mittendrin statt nur dabei waren. Merten, dem da als Cheftechniker dann auch mal irgendwie bewusst würde, okay, würden wir jetzt wirklich international mit den Bates noch so ganz groß werden? So würde das denn in etwa aussehen? Hätten wir schon Bock drauf? Ist natürlich nie passiert, wie wir wissen. Also Stadien haben die Bates nie bespielt. Aber wenn es irgendwie mal greifbar schien, dann 1996. Erstmal geht es dann wieder zurück nach Deutschland und zwar nach Köln auf die Popcom. Am 16.8. spielen sie dann da. Am 24.8. Appenweiler Open Air, 30.8. Friedrichshafen Kulturufer und 31.8.96 Karpen bei Frankfurt Open Air. So, und dann gibt's ja wieder eine knappe Woche, wo sie irgendwie Off-Tage haben oder ähnliches. Und am 6.9.96 spielen sie dann in Kassel im Akku einer Kellerkneipe. Das Datum ist so ein bisschen unsicher, weil es wohl keine Karten gab, sondern nur Stempel. Der war dann wahrscheinlich als irgendjemand da war, der dann danach gefragt wurde im Nachhinein vom Linus, ein bisschen verschmiert der Stempel, dann konnte er vielleicht das Datum nicht mehr erkennen, ich weiß es nicht. auf jeden Fall sollen da so ungefähr 200 Gäste gewesen sein. Ein Geheimkonzert, was aber circa so nach einer Stunde abgebrochen wurde, da der gute Zimbel auf dem Klo verschwunden ist und nicht mehr wiederkam. Gut, wir gehen da nicht weiter drauf ein. An diesem Tag erscheint aber auch die Bravo Nummer 37 des Jahres mit dem Home Report So hausen die Bates. Auch da gehen wir natürlich jetzt nicht drauf ein. Wir haben schließlich auch kein Bild zur Verfügung. Und dann beginnt was ganz Großes.
Das muss also. Ich weiß auch nicht.
Ja, und was das Große ist, ihr wisst es natürlich oder könnt es euch denken, das ist die große, große Tour, die da jetzt folgt, die Kicks and Chicks Herbsttour mit einem wahnsinnig hohen Anteil an Terminen. Ich habe es schon mal gesagt, ich werde es auch noch mal ganz genau festhalten, wie viele Termine die da wirklich gespielt haben. Ich finde, das ist echt unglaublich in dieser kurzen Zeit. Und es wird ihnen nicht nur gut tun. So viel sei schon mal verraten.
Kicks and Chicks Tour war Hölle, war echt richtig schlimm.
Es gibt drei verschiedene Support Acts, weil diese Tour eben so groß ist, dass sie in drei Teile gesplittet wird. Und sie geht von, der erste Termin ist jetzt im September 1996, am 13. September 96 los und sie endet erst im Januar respektive Februar, wenn wir die Schweiz- und Österreich-Termine mitzählen, des Jahres 1997.
Ziemlich langer Herbst.
Auf jeden Fall ist es ein Riesending und es ist eine total wichtige Tour in ganz, ganz vielen verschiedenen Hinsichten. Und wir haben natürlich auch mit Leuten gesprochen, die dabei waren, nicht nur die Bates selbst, sondern auch mit Support Acts, die dabei waren, beziehungsweise Mitgliedern aus diesen Support Acts. Wir haben viele Stimmen dazu und wir wollen uns ganz, ganz intensiv dieser Tour widmen, machen das allerdings erst in der nächsten Sendung. Denn das Jahr 96 ist einfach, wir haben es euch schon im Vorfeld angedroht, so pickepacke voll. Es passiert so viel. Wir sind erst Anfang Juni und wir haben schon eine richtig lange Festivalsaison gehabt. Wir haben das Album gehabt, Shows bei Bravo, Fernsehen und so weiter. Da ist was los bei den Bates 96, deswegen können wir das leider nicht alles in einer Sendung abhaken und wollen das natürlich jetzt auch nicht so zerstückeln. Von daher werden wir uns der Kicks and Chicks Tour erst in der nächsten Sendung widmen.
Jawohl.
Nicht traurig sein, es geht weiter.
Ich wollte nur sagen, die Magic Power ist da und ich freue mich, okay?
Ja, mit dieser Magic Power würde ich sagen, verabschieden wir uns dann auch. Es war schön,
ja,
wie immer.
Wirklich.
Und wir hoffen, ihr hattet Spaß und freut euch auf die große Herbst-Kicks and Chicks Tour.
Ich tue es.
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Denn es werden jetzt nicht mehr die rosigsten Jahre folgen für diese Band.
Wir neigen uns ja fast schon dem Ende. Wir sind jetzt näher dem Ende als dem Anfang.
Es ist leider so. Ja, aber es hilft nichts.
Nee.
Bis zum bitteren Ende.
Wir ziehen es durch.
Insofern macht's gut. Schöne Weihnachten, ihr Lieben.
Ja.
Denkt an Rap mit seinen Engelsflügeln. Er wünscht euch frohe Weihnachten. Kommt gut ins neue Jahr.
Bleibt gesund und munter und dann ist die Folge 16 im nächsten Jahr. Oh Gott, das ist schon verrückt.
Ja, und wir lassen die Ärzte wieder für uns sagen. Bis bald.
Macht das gut, schwenkt der Hut.
Tschüss.